Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gedacht, dass wir immer noch mit so hohen Neuinfektionszahlen zu kämpfen haben in Deutschland nach über einem Monat Teil-Lockdown. Wenn die Zahlen richtig runter sollen, dann braucht es einen harten Lockdown. Strenge Kontaktbeschränkungen, sagen mittlerweile einige Politikerinnen und Politiker. Und wir sprechen hier im Podcast zum Update mit dem Modellierer des Robert-Koch-Instituts, der anhand der Zahlen Modelle errechnet. Wie sieht ein Modell aus, mit dem wir auf eine Inzidenz von unter 50 kommen, ohne dass Menschen wirtschaftlich darunter leiden müssen?
Insbesondere wenn ich unendlich viel Geld hätte, dann würde ich sagen, ein sehr intensiver Lockdown. Wir reißen uns alle zusammen, haben einfach gar keine Kontakte. Und alle, die darunter finanziell leiden und wirtschaftlich leiden, werden 100% kompensiert.
Das hört ihr also gleich hier im Podcast. Verena von Keitz ist aus dem Homeoffice-Studio dabei. Hallo!
Hallo!
Ich habe ja noch das Pilotenalphabet gelernt. Also Victor Echo Romeo Echo November Alpha. Heißt was?
Verena.
Verena, oh, ja. Genau.
Es hat ein bisschen gedauert,
warum
sorry.
Warum sprechen wir darüber?
Weil wir uns die deutsche Buchstabiertafel angucken, also das Pendant zu der Pilotentafel, die du gerade vorgestellt hast. Die ist deswegen umstritten, weil da durchaus noch zu erkennen ist, dass die Nationalsozialisten viele jüdische Namen da rausgenommen haben, die da vorher drin standen und ersetzt haben. Und jetzt wird das Ganze aber wohl geändert und wir gucken mal genauer drauf, was da passiert ist.
Außerdem Themen in dieser Update-Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, wie ihr in Bewerbungsgesprächen per Videocall besser rüberkommt, denn wer per Skype interviewt wird, der hat wohl schlechtere Chancen bei der Bewerbung. Und wir sagen euch, warum wir uns Namen so schlecht merken können. Warum machen wir das? Weil sich selbst die NRW-AfD nicht den Namen von Herrn Höcke aus Thüringen merken kann. Es wurde zu einem Event mit Bernd Höcke eingeladen. Auch das im Podcast zum Update vom 3. Dezember 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist egal, wie wir es nennen, Lockdown Light, Teil-Lockdown, Shutdown, das, was wir früher hatten oder jetzt in November, Dezember und Januar, hat mit einem echten Lockdown nicht wirklich was zu tun. Eine echte Ausgangssperre, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Spanien, hatten wir zum Glück noch nie in Deutschland. Also den ganzen Tag zu Hause bleiben, nur zum Müll runterbringen, mal raus dürfen. Da aber täglich weiterhin rund 20.000 Corona-Neuinfektionen hier bei uns in Deutschland gemeldet werden, genau wie Ende Oktober auch schon, fordern jetzt schon einige in der Politik einen härteren Lockdown. Was macht Sinn? Wie viel kann den Menschen und der Wirtschaft zugemutet werden? Darüber sprechen wir mit dem Leiter Epidemiologische Modellierung beim Robert-Koch-Institut und von der Humboldt-Universität Berlin, Dirk Brockmann. Hallo, Herr Brockmann.
Hallo, guten Abend.
Über einen Monat Lockdown-Light haben wir jetzt schon hinter uns. Die Infektionszahlen haben sich aber nicht merklich nach unten bewegt. Was sagen Ihre Modelle? Wie entwickeln sich die Infektionszahlen, wenn wir weitermachen wie bisher?
Ja, also diese Modelle, die angewendet werden, unsere und die von Kolleginnen und Kollegen, die berücksichtigen ja, wie die Kontakte reduziert werden. Und offenbar, das sagen die Modelle und da sind die sich auch alle einig, sind jetzt durch die Maßnahmen, aber auch schon vor den Maßnahmen, die Kontakte reduziert worden. Und das hat dabei geholfen, aus diesem exponentiellen Wachstum rauszugehen. Aber, und das ist auch ganz klar sichtbar, ist es nicht so stark, dass die Fallzahlen wieder deutlich in den Keller gehen. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass durch die Maßnahmen die Kontakte nicht genug reduziert worden sind.
Jetzt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, aber auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer schon gesagt, also wir plädieren eher für einen härteren Lockdown, damit die Zahlen richtig runtergehen. Inwiefern denn richtig runtergehen? Was wären denn tägliche Infektionszahlen, die eine, ich sag mal, komplette Lockerung wieder möglich machen würden?
Ja, also dabei lohnt es sich einfach auch mal sozusagen jenseits den Grenzen zu gucken in Länder, die auch in der schwierigen Situation zu kämpfen hatten und in relativ kurzer Zeit von sehr hohen Zahlen wieder runtergekommen ist. Belgien ist ein Beispiel, aber auch Israel. Und da hat sich halt gezeigt, und das sagen auch die Modelle, dass sehr intensive Lockdown-Maßnahmen, also die sehr restriktiv sind, aber nur sehr kurz wirken müssen, sehr effektiv sind, weil dann halt das Virus sich wirklich gar nicht mehr ausbreiten kann und dann gehen die Fallzahlen zwangsläufig in den Keller. Und das ist sozusagen die Logik dahinter. Also das sagen auch die Modelle, dass kurze, sehr intensive Maßnahmen effektiver sind, weil sie das Geschehen auch nicht so lange in die Länge ziehen. Und dann gehen wir halt in Regionen, können wir schnell in Regionen kommen, wo wir unterhalb dieser Inzidenzgrenze von 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Individuen sind.
Dann nehmen wir mal das Beispiel Israel. Was war da alles im harten Lockdown nicht mehr erlaubt und wie lange haben die das gemacht?
Also Israel ist ein gutes Beispiel, weil die zunächst auch mit geringeren Maßnahmen es probiert haben. Und da sind die Fallzahlen halt überhaupt nicht runtergegangen. Und dann wurde es halt da so ernst, dass halt auch die Situation in den Krankenhäusern sehr ernst wurde. Und dann gab es richtig starke Maßnahmen. Die Details der Maßnahmen weiß ich gar nicht genau. In Belgien weiß ich da mehr. Aber sie waren halt extrem restriktiv, also was Schulen angeht zum Beispiel, was Ausgangssperren angeht und so weiter. Aber Belgien ist auch ein sehr gutes Beispiel. Die hatten am Ende Oktober 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Also bei 11 Millionen Einwohnern würde das in Deutschland ungefähr 160.000 Neuinfektionen entsprechen. Und die Intensivstationen waren ausgelastet. Und dann haben die Maßnahmen ergriffen, in denen im Wesentlichen die privaten Kontakte reduziert worden sind. Also da durfte jede Person eine andere Person benennen als Vertrauensperson und die durften sich treffen. Haben die Schulen nicht zugemacht im Übrigen. Aber das hat offenbar die Gruppengröße so stark reduziert in den Gruppen. Da findet ja viel Infektionsgeschehen statt. Auch die Einkaufszentren waren geschlossen. Das kann man immer nicht genau sagen, was da am besten wirkt. Aber je mehr, desto besser. Und dann muss man es auch nur kurz machen.
Die aktuellen Maßnahmen, die sorgen schon für Frust bei vielen Menschen bei uns in Deutschland. Es geht auch immer weiter an Existenzen in der Kultur, in der Reise-, Event- und Gastrobranche. Wäre ein zeitlich begrenzter harter Lockdown überhaupt bei uns vermittelbar?
Also wenn man die Alternativen diskutiert, kann ich mir vorstellen, dass ein kurzer Lockdown von 3-4 Wochen, so lange hat das gedauert, in Belgien von 20.000 auf 1.000 Neuinfektionen pro Tag zu kommen, also ein Faktor 20 verringert, dass der verkraftbarer ist als ein längerer, softer Lockdown, der ja auch schon, was zum Beispiel für Cafés und Restaurants angeht, Effekte hat, der sich dann aber sehr lang hinauszieht. Also das muss man halt ökonomisch ausrechnen, was da weniger dramatisch ist. Aber die Sache ist ja die, wenn wir einen soften Lockdown haben und wir verharren jetzt noch viele Wochen auf diesem Niveau von 20.000 Neuinfektionen pro Tag, dann wird ja auch danach ein harter Lockdown kommen, um die Fallzahlen zu verringern. Und dann hat man sozusagen gar nichts gewonnen.
Ja, das heißt, das wäre dann dieser ewig Lockdown ins neue Jahr hinein. Wenn Sie absolut freie Hand hätten und Geld auch unbegrenzt in unserem Land vorhanden wäre, wie sähe in Ihren Augen der ideale Lockdown aus in unserer aktuellen Situation?
Also wenn ich unendlich viel Geld hätte, was ich dann nutzen könnte, um alle die zu entschädigen, die extrem stark unter diesem Lockdown leiden, dann würde ich sagen, ein sehr intensiver Lockdown. Wir reißen uns alle zusammen, haben einfach gar keine Kontakte. Und alle, die darunter finanziell leiden und wirtschaftlich leiden, werden 100% kompensiert. Und dann kann man das sehr schnell auf ein Niveau drücken, bei dem dann die Kontaktverfolgung wieder funktioniert. Denn das ist das Kritische, ne? Dass wir dann die Kontakte verfolgen können. Dann kann man auch wieder lockern. Das hat ja der Sommer gezeigt auch.
Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut über einen möglichen harten Lockdown. Danke Ihnen für die Zeit.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute gab es die Meldung, die Buchstabiertafel wird reformiert. Also diese Anleitung, wie man Namen oder Fremdwörter buchstabieren kann. Dass jemand am Telefon zum Beispiel das gut versteht. A wie Anton, B wie Bertha, C wie Cäsar. Was nicht nur am Telefon hilfreich ist natürlich, sondern auch im Sprechfunk von Feuerwehr, Polizei oder Taxiunternehmen. Ein Grund für die Überarbeitung der Buchstabiertafel ist, dass die aktuellen Versionen immer noch geprägt sind von der Judenfeindlichkeit der Nationalsozialisten. Verena von Keitz aus unserem Update-Team hat die ganze Geschichte hinter dieser Reform recherchiert. Was war der Anlass, die Buchstabiertafel zu ändern?
Den Anstoß zur Änderung gegeben hat der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume. Der hat schon vor einem Jahr einen Brief geschrieben ans DIN-Institut, also dieses Institut, das auch Papiergrößen und so weiter festlegt. Und er hat darauf hingewiesen, dass eben in der aktuellen Buchstabiertafel, die in der DIN-Norm zu Diktierregeln enthalten ist, immer noch Wörter drin sind, mit denen die Nazis 1934 jüdisch klingende Namen ersetzt haben.
Okay, hast du ein paar Beispiele. Welche sind das?
Also zum Beispiel D wie Dora, das war vorher D wie David, und N wie Nordpol, das war vorher der Name Nathan. Das hat mir auch Julian Pinnick vom DIN-Institut genauso erzählt.
Klassiker ist das N wie Nordpol, was halt eine Änderung ist, wo wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht denken, dass da irgendwas hintersteht, ist aber eine Änderung, die im Nationalsozialismus passiert ist, weil es da halt auch der Nordpol quasi eine arische Bedeutung hatte.
Also da spielt offenbar diese Pseudomythologie der Nazis eine Rolle, dass die sogenannten arischen Menschen aus dem hohen Norden stammen. Und ebenfalls rausgeschmissen aus der Tafel wurden Z wie Zacharias und S wie Samuel. Daraus wurden Siegfried und Zeppelin. Wobei nach dem Zweiten Weltkrieg Zacharias und Samuel wieder in die offizielle Buchstabiertafel aufgenommen wurden. Aber Nordpol zum Beispiel blieb bis heute bestehen.
Und das wird jetzt abgeändert.
Genau, das wird jetzt abgeändert. Der Brief von Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten, war tatsächlich der Anlass für das DIN-Institut, die Buchstabiertafel komplett neu zu überarbeiten. Ein Normenausschuss erarbeitet gerade einen Entwurf, eben übrigens unter Mitarbeit von Michael Blume. Und da sollen die Vornamen größtenteils durch Städtenamen ersetzt werden.
Grund war dafür, dass es einfach schwierig ist, mit Vornamen die, ja, ich sag mal so, die kulturelle Breite oder Diversität der deutschen Bevölkerung abzubilden.
Also diese Buchstabiertafel ist anscheinend auch immer ein Abbild der gesellschaftlichen Veränderung, wenn man so will.
Aber ich habe heute gehört, dass jetzt erstmal die Buchstabiertafel gelten soll mit der alten Version, also mit den alten jüdischen Namen, also aus der Zeit vor der Veränderung durch die Nationalsozialisten. Stimmt das denn?
Nicht ganz. Die Buchstabiertafel aus der Zeit der Weimarer Republik wird mit in dem Entwurf veröffentlicht, sagt Julian Pinnig.
In diesem Normenentwurf soll als eine zusätzliche Darstellung neben den Städtenamen, die dann zur Diskussion gestellt werden, die Weimarer Version nochmal aufgezeigt werden, um halt dafür zu sensibilisieren für die Geschichte und auch die Schattenseiten, die diese Buchstabiertafel quasi hinter sich hat.
Und das ist eigentlich unüblich, in einen solchen Entwurf Geschichtsverweise zu packen. Aber in diesem Fall handhabt es das DIN-Institut eben anders. Und der Entwurf wird voraussichtlich im Herbst 2021 veröffentlicht. Dann kann er diskutiert und kommentiert werden von der Öffentlichkeit. Und im Sommer 2022 wird dann wohl die finale Norm fertig sein mit den Städtenamen.
Wie ist denn die Geschichte der Buchstabiertafel generell? Also wann ist die entstanden?
Also das deutsche Buchstabieralphabet wurde im Jahr 1890 veröffentlicht, und zwar im Berliner Telefonbuch. Allerdings hatte damals jeder Buchstabe eine Zahl zugeordnet nach seiner Stellung im Alphabet. Später wurden die Zahlen dann durch Namen ersetzt, darunter eben Nathan, David und Zacharias. Aber dann schrieb im Jahr 1933 ein Mann eine Postkarte ans Postamt in Rostock, dass er jüdische Namen nicht mehr für angebracht in der Buchstabiertabelle halte. Und das wurde dann tatsächlich aufgegriffen und die Buchstabiertabelle eben so geändert, dass alle jüdischen Namen ausgemerzt wurden. Und irgendwie schließt sich jetzt wieder der Kreis, weil ja die aktuelle Komplettüberarbeitung auch ausgelöst wurde durch den Brief von Michael Blume.
Die deutsche Buchstabiertafel wird gerade komplett überarbeitet, weil sie immer noch den Antisemitismus der Nationalsozialisten widerspiegelt. Hintergründe von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit dem Brand im Lager Moria, da leben viele Geflüchtete auf Lesbos in einem Übergangslager. Dadurch haben sich die Bedingungen für die Menschen dort verschlechtert, das sagt Thomas Bormann, unser Korrespondent für Griechenland. Und jetzt wollen die EU-Kommission und Griechenland ein neues Lager auf Lesbos errichten. Darauf haben sie sich heute geeinigt. Thomas, also erstmal der Großbrand, dann Wochen später haben wir darüber berichtet, da stand das neue Lager dann unter Wasser, sogar mehrfach. Wie leben die Menschen dort gerade?
Sie leben schlecht, das muss man als Überschrift sagen. Sie leben in Zelten, es sind 7200 Menschen, verteilt auf 1000 Zelte. Die stehen da also quasi in Reih und Glied, große Zelte, man kann darin stehen, aber man kann diese Zelte nicht heizen. Und man muss sich das mal vorstellen, seit einem Vierteljahr leben da 7000 Menschen in Zelten. Auf Lesbos ist es jetzt im Herbst auch empfindlich kalt. Die aktuelle Temperatur jetzt, während wir reden, 5 Grad. Das heißt, die Leute sind da bestimmt in Decken eingehüllt in den Zelten, und in vielen dieser Zelte ist es außerdem stockdunkel. Man hat dort zwar inzwischen ein Stromnetz verlegt, aber der Strom bricht oft zusammen und deshalb gibt es kein Licht in den Zelten. Für die ungefähr 2500 Kinder gibt es keine Schule, kein Spielplatz, kein Kindergarten, nichts. Und die Leute sind einfach zermürbt dort. Sie warten darauf, dass sie ihr Interview für ihr Asylverfahren haben und dann vielleicht irgendwann raus dürfen aus diesem Lager. Aber viele, als ich zuletzt dort war, haben mir gesagt, das ist sogar wirklich schlimmer, als es in Moria war.
Heute haben die EU und Mitgliedsland Griechenland Pläne für ein neues Lager eben vorgestellt. Wie sehen die aus?
Das sieht erstmal auf den ersten Blick gut aus. Keine Zelte mehr, sondern Wohncontainer, teilweise Fertighäuser, natürlich geheizt mit einer Schule für Kinder. Da soll auch ein Spielplatz sein auf dem Lager. Aber das Schlechte, und deshalb haben auch viele der Geflüchteten Angst vor diesem neuen Lager, es soll ein geschlossenes Lager sein, also wie ein Gefängnis. Niemand darf dort raus. Ein Vorgeschmack, wie das ist, haben die Geflüchteten jetzt schon in dem Zeltlager, denn im Moment darf da auch niemand raus, wegen der Corona-Ausgangssperre. Aber das soll halt im neuen Lager ein Dauerzustand werden. Auf der anderen Seite verspricht die griechische Regierung, die Asylverfahren sollen dann in diesem neuen Lager noch viel schneller gehen, vielleicht in 3-4 Monaten, sodass die Geflüchteten danach entweder aufs Festland dürfen oder aber eben dann abgeschoben werden. Und der größte Haken an der Sache, es wird noch 1 Jahr dauern, ehe dieses neue Lager fertig ist. Also im Herbst 2021 soll es erst eröffnet werden.
Es gab immer wieder Proteste auch von Inselbewohnerinnen und Bewohnern gegen auch die alten Lager. Wie werden die Pläne von den Inselbewohnern und den NGOs auch bewertet?
Beide sind dagegen, kann man sagen. Also die Inselbewohner auf Lesbos haben schon immer gesagt, Griechenland wird von Europa im Stich gelassen mit den Flüchtlingen und innerhalb Griechenlands wird die Insel Lesbos im Stich gelassen mit den Flüchtlingen. Weil die Politik bleibt ja dieselbe. Auch die EU sagt, wer immer vom türkischen Festland aus mit Schlauchbooten griechische Inseln erreicht, muss auf diesen Inseln bleiben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Vorher darf keiner weiterziehen. Diese Politik soll also auch mit diesen neuen Lagern fortgesetzt werden. Und die betroffenen Inseln, neben Lesbos sind das auch Samos, Chios, Kos und Leros, die Inseln sind dagegen. Sie sagen, ihr könnt nicht auf unserem Rücken hier das Migrationsproblem, das europäische, lösen. Und deshalb dieser neue Plan jetzt, den heute EU und Griechenland vorgestellt haben, der wurde auch ohne die Inselbehörden gemacht. Also es gibt da noch keinen definitiven Bauplatz. Es wird Widerstand geben und es ist eine große Frage, ob man dieses Lager durchsetzen kann. Und die NGOs, Menschenrechtsorganisationen, die laufen auch Sturm gegen diese Lagerpläne, weil das ja geschlossene Lager sein sollen, also wie Gefängnisse. Die sagen, diese Leute haben nichts verbrochen, deshalb darf man sie auch nicht einsperren.
Noch ganz kurz, wir hatten ja auch darüber berichtet, dass die Menschen zum Teil verteilt werden sollten. Da gab es Pläne verschiedener EU-Länder und die jeweiligen Länder wollten dann eben auch ein bestimmtes Kontingent, das klingt immer so blöd, Kontingent, aufnehmen. Was ist seitdem passiert?
Wenig. Deutschland hat das größte Kontingent versprochen mit 1500 Menschen. Bisher sind in dem Vierteljahr jetzt etwa 600 gekommen. In andere Länder sind zusammengenommen noch weniger gekommen. Also nach wie vor, die meisten hängen auf den Inseln oder in Griechenland fest.
Infos aus Athen über ein neues Lager für Geflüchtete auf Lesbos von Thomas Bormann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben Videokonferenzen über Zoom, über Skype, über Teams. Viele Konferenzen, aber auch Gespräche unter 4 Augen laufen zurzeit per Videoschalte. Und das sogar, wenn die Kollegin oder der Kollege 3 Büros weiter sitzt, damit man sich eben nicht zu nahe kommt. Genauso ist das bei Jobbewerbungen. Die Firmen, die Unternehmen setzen noch viel mehr auf Bewerbungsgespräche per Videokonferenz als ohnehin schon in den letzten Jahren. Und Klaus Melchers von der Uni Ulm, der leitet dort die Abteilung Arbeits- und Organisation Psychologie, der sagt, für Bewerberinnen und Bewerber ist das leider gar nicht so gut. Die kommen fast immer schlechter rüber als jemand, der am Tisch gegenüber sitzt. Hallo Herr Melchers.
Hallo, guten Abend.
Gehen wir direkt in die Analyse, Ihre Einschätzung. Warum wurden bei Ihrem Experiment die Videobewerberinnen und Bewerber schlechter eingeschätzt?
Naja, das eine Problem bei so Videokonferenzinterviews ist, dass man nicht so gut persönlich in Kontakt kommt mit seinem Gegenüber. Das heißt, sagen die soziale Präsenz, die Wahrnehmung des anderen, die ist beeinträchtigt dadurch, dass da halt ein technisches Medium zwischengeschaltet ist. Und diese Beeinträchtigung, die wirkt sich auf beiden Seiten aus von dem Tisch sozusagen. Das heißt, zum einen ist es so, dass die Interviewer, die beurteilen identische Antworten per Videokonferenz dann etwas strenger, als sie das in einem persönlichen Gespräch tun würden. Und die Bewerber geben aber auch im Durchschnitt etwas schlechtere Antworten. Und beides zusammen macht dann eben einfach einen deutlicheren Unterschied aus, sodass die Leute per Videokonferenz eben schlechter bewertet werden.
Was hören denn die Interviewer in einem persönlichen Gespräch mehr als in einem Videogespräch?
Na, das eine, was für die Bewerber einfach ein Unterschied ist, ist, dass sie weniger Impression-Management-Verhalten zeigen. Impression-Management-Verhalten, das sind Verhaltensweisen, die wir nutzen, um eben einen guten Eindruck bei unserem Gegenüber zu machen. Und das können zum einen natürlich tatsächlich Sachen sein, die jemand sagt. Also Betonung von eigenen Stärken zum Beispiel im Forschungsgespräch ist dann natürlich was sehr Naheliegendes. Aber neben diesen Sachen, die man sagt, gibt es eben auch eine ganze Reihe von den nicht gesagten Sachen. Also Lächeln, Blickkontakt, die Körperhaltung, die man einnimmt. All das nutzen wir im normalen persönlichen Kontakt eben auch, um Nähe zu signalisieren, um uns sympathisch zu machen für den anderen. Und das ist natürlich auch alles deutlich eingeschränkter per Videokonferenz. Hm.
Man hat also nur ein 2D-Bild vor sich und nicht das 3D-Bild in einem Büro. Aber kann man nicht jetzt sagen, momentan in der Corona-Pandemie, alles läuft per Video, also haben doch alle irgendwie die gleichen Chancen?
Ja, genau. Also wenn alles per Videokonferenz läuft, dann ist es natürlich tatsächlich fair, wenn ich verschiedene Bewerber vergleiche. Aber natürlich ist es ja trotzdem so, dass Corona uns momentan nicht komplett einschränkt. Das heißt, man darf sich ja für berufliche Zwecke treffen. Und jetzt wäre es natürlich denkbar, dass ein Bewerber, der aus der Umgebung kommt, dann zum persönlichen Gespräch dann doch mal kurz vorbeikommen könnte. Während den Bewerber, der quer durch Deutschland reisen muss, dem möchte man das eben nicht zumuten unter diesen Corona-Bedingungen. Mhm. Und an der Stelle würde aber eine Unfairness eben dann entstehen können, einfach weil derjenige, der im persönlichen Gespräch dann vorbeikommen kann, einen Vorteil hätte für sich.
Dann wollen wir jetzt natürlich, dass alle Deutschlandfunk Nova-Hörerinnen und Hörer einen Vorteil haben. Was können wir denn lernen? Was können wir mitnehmen, dass wir uns gut verkaufen in einem Videobewerbungsinterview?
Naja, den einen Vorteil, den ich als Bewerber natürlich habe, ist, wenn ich die Möglichkeit habe zu wählen, dann lohnt es sich eben nicht, das Videokonferenzinterview zu wählen, sondern persönlich vorbeizukommen. Wenn ich nicht wählen kann, dann ist es wichtig, dass ich mir über so ein paar Sachen noch mehr Gedanken mache als im persönlichen Gespräch. Und zwar, ich muss mir um die technische Seite einfach eine Reihe von zusätzlichen Gedanken machen. Ich brauche eine gute Internetverbindung, ich brauche einen ungestörten Raum. Alle, die momentan in Videokonferenzen regelmäßig sitzen, wissen, wie blöd das ist, wenn man gestört wird, wenn die Technik irgendwie zwischendrin hakt. Und das ist natürlich umso ungünstiger, wenn man im Vorstellungsgespräch ist. Da möchte man das auf keinen Fall haben. Und an der Stelle muss man eben den Teil, den man selbst unter Kontrolle hat, da nochmal deutlich stärker versuchen, dann auch positiv für sich zu gestalten. Also einen ruhigen Raum, irgendeinen passenden Hintergrund, weil auch natürlich sagen, das unaufgeräumte Zimmer, in dem man eventuell sitzt, sendet ein Signal an den Arbeitgeber, das man eventuell nicht senden will.
Klaus Melchers von der Uni Ulm über Probleme bei Bewerbungsgesprächen per Videocall.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Das soll das Bewusstsein stärken für die Mitmenschen. Das soll geschärft werden, damit wir auch weiterhin mal wieder drüber nachdenken. Vor allem in diesem Jahr, denn während der Pandemie wurden sie noch stärker benachteiligt als ohnehin schon die Menschen mit Behinderungen. Nicht wenige fühlen sich komplett vergessen. Wie sieht Ihr Alltag momentan aus? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat darüber heute mit Menschen mit Behinderungen gesprochen.
Die Türen vom Fitnessstudio abgeschlossen. Die Tischtennisplatten im Trainingsraum hochgeklappt. In vielen Sporthallen ist wegen den Corona-Beschränkungen gerade richtig tote Hose angesagt. Für Vereine, für Menschen mit geistigem Handicap oder einer Mehrfachbehinderung ein echtes Problem.
Also, wo sie das zugemacht haben, fand ich das schon ein bisschen blöd. Kein Sport und nicht mehr so allzu fit zu halten.
Für die 42-jährige Carina Küster waren die letzten Monate richtig zäh. Vor allem ohne Sport. Seit der Geburt hat sie eine geistige Behinderung, eine zerebrale Bewegungsstörung im Gehirn. Trotzdem ist sie Alltagsbegleiterin in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen und geht gerade auch weiterhin zur Arbeit. Aber Sporthalle geschlossen heißt für sie halt auch, zweimal die Woche Tischtennistraining fällt weg. Routine, die wegbricht. Bewegungsmangel.
Ich mache meinen Sport zu Hause, meistens ganz viel. Was für den Bauch, was für den Rücken.
Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Vor allem, weil sie alleine lebt. In den letzten Monaten hat sie das Gefühl gehabt, Menschen mit Behinderungen wurden häufig vergessen bei den Corona-Maßnahmen. Ihre besonderen Bedürfnisse nur selten Thema in der Welt der Politik.
Weil die reden ja so nicht über uns, so im Fernsehbeispiel oder so. Ist ein bisschen wenig, weil die könnten über uns ein bisschen mehr erzählen.
Genau das, sagt der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen. Den Beweis dafür führt er mir in unserem Gespräch vor Augen. Meine Interviewanfrage gerade am heutigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung.
Weil Menschen mit Behinderungen schon immer gab und es eigentlich traurig ist, dass wir vor allem am 3. Dezember über das Thema sprechen und nicht an allen anderen 364 Tagen auch.
Krauthausen selbst sitzt im Rollstuhl. Der Grund: Osteogenesis imperfecta, die sogenannte Glasknochenkrankheit. Krauthausen ist Gründer des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden. Seit März ist das Büro geschlossen, alle im Homeoffice. Die Wohnung verlässt er nur zum Einkaufen, die mentale Gesundheit am Boden. Um ihn brauche man sich aber keine Sorgen zu machen.
Sondern einfach über die Situation behinderter Menschen in Deutschland im Allgemeinen, die gerade Gefahr laufen, vergessen zu werden in der ganzen Geschichte.
Ein Beispiel dafür, das Thema Arbeitslosigkeit. Laut einer Studie der Aktion Mensch leiden gerade behinderte Menschen überproportional unter Arbeitslosigkeit während Corona. Und dann das Thema Gesundheit. Viele Menschen mit Behinderungen gehören zur Risikogruppe. Im Alltag sind sie aber oft auf die Hilfe von Mitmenschen angewiesen und haben deswegen viele direkte Kontakte. Was, wenn sie sich infizieren?
Das Thema Triage hat viele Menschen mit Behinderungen in Angst versetzt.
Triage bedeutet in der Medizin, PatientInnen werden kategorisiert nach der Schwere ihrer Verletzungen, ihrem Gesundheitszustand und der Überlebenschance.
Weil sie natürlich Sorge haben, dass wenn es zur Verknappung von Ressourcen in Krankenhäusern kommt, sie diejenigen sind, die die Kürzeren ziehen, weil ihr Leben als weniger wertvoll gesehen wird von MedizinerInnen und Medizinern.
Diese Angst beschäftigt Sebastian Urbanski gerade nicht so sehr. Was ihn beschäftigt, dass er nicht auf der Bühne stehen kann. Urbanski ist nicht nur Synchronsprecher und Buchautor, sondern seit 2006 auch als Schauspieler Mitglied der Berliner Theatergruppe Rambazamba, in der Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung zusammenarbeiten. Urbanski selbst hat Trisomie 21, das Down-Syndrom.
Also insgesamt geht es mir gut, bin auch guter Dinge und ich merke eigentlich nichts von Corona. Und ich habe auch keine Symptome oder sowas, aber in der Corona-Zeit insgesamt, das ist also ein bisschen schwierig, weil wir dürfen jetzt auch hier im Theater keine Vorstellung spielen und dass die Sorge, dass wenn es noch so lange dauert, dass eben jetzt ein bisschen eintönig ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem sage ich immer, Langeweile ist nur da, wenn man sich die Langeweile macht.
In den letzten Monaten war bei ihm sehr viel Homeoffice angesagt. Schauspielübungen, Texte lernen und trotzdem über Videokonferenzen mit den KollegInnen in Kontakt bleiben.
Also im Homeoffice haben wir zwar keine Bühne, das stimmt schon, aber wir haben sie für uns selber erschaffen. Sozusagen eine, einfachen Worten, eine digitale Bühne.
Jetzt kann er trotz Lockdown zumindest weiterproben mit der Gruppe, die als Behindertenwerkstatt gilt. Und bei den Proben hält er sich natürlich an alle Vorgaben. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Und eigentlich geht es ihm da ja genauso wie uns allen. Sieht auch Raul Krauthausen so.
Also die Corona-Pandemie war für viele Menschen ein ganz klarer Rückschritt und Einschnitt ins Leben. Also das ist schon einschneidend auf jeden Fall. Und das ist unabhängig davon, ob behindert oder nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Björn oder Bernd? Wie heißt denn der AfD-Chef aus Thüringen eigentlich mit Vornamen? Björn oder Bernd? Richtige Antwort ist?
Mein Name ist Björn Höcke.
Ja, wirklich sicher, weil die Heute-Show, die nennt ihn ja seit Jahren konsequent Bernd. Und jetzt ist auch die eigene Partei durcheinander gekommen. Die AfD NRW hat gestern zu einer Veranstaltung mit Bernd Höcke eingeladen. Wir wollen uns jetzt nicht darüber lustig machen, wir wollen eher was wissen. Und zwar, wie merken wir uns Namen am allerbesten? Viele von uns haben ja wirklich Probleme, sich Namen zu merken. Boris Konrad ist Neurowissenschaftler und Gedächtnistrainer. Hallo Bob.
Hallo.
Peter, was ist am Namen merken so schwierig?
Der Name bedeutet erstmal nicht so viel für uns. Das heißt, es ist jetzt nicht logisch, ob jemand Bernd oder Björn oder Boris heißt. Darum ist das für das Gehirn eine relativ schwierige 1:1 Verbindung. Und da kann auch mal schon mal was schief gehen. Wenn wenig Verbindungen da sind und die weg sind, na, dann weiß ich den Namen eben auch nicht mehr.
Aber sag mal, Jan, liegt es oft an dem Vornamen selber, dass wir uns den nicht merken oder mehr an unserer Konzentration dann?
Ich würde sagen, es ist eine Kombination. Vornamen, die wir schon sehr häufig gehört haben, die denken wir sofort zu erkennen und darum glauben wir, dass wir uns die auch merken. Aber weil die eben auch schon bei vielen anderen Gesichtern ja im Gehirn mit verbunden sind, kann es dann schnell schiefgehen, dass gerade diese Verbindung nicht klappt. Umgedreht, ein Name, den ich noch nie gehört habe, ist auch wiederum schwierig. Ein Vorname aus einem Kulturbereich, den ich nicht kenne, da muss ich wahrscheinlich noch nachfragen, ob ich den Namen überhaupt erstmal richtig verstanden habe.
Was ja auch ganz oft passiert, vor allen Dingen bei Eltern, die 2, 3 Kinder haben, die rufen dann das erste Kind mit dem Namen des dritten Kindes und dann nochmal den Namen des zweiten Kindes, bis sie dann endlich zum Namen des ersten Kindes kommen. Wie kommt sowas denn zustande mit jemandem, dem du jeden Tag verbringst?
Weil man die Namen eben gerade jeden Tag auch abruft und die entsprechend alle sehr stark verbunden sind. Das heißt, wenn die in Ruhe einmal nachdenken, wissen die den Namen, dass man es durcheinander ruft, ist eher der Moment, wenn die Kinder gerade nicht zum Essen kommen sollen oder so. Ich bin selber seit einem Monat 4-facher Vater, also ich kann mir da schon vorstellen, wenn man dann noch müde ist, weil man schlecht geschlafen hat, dann kann das schon mal sein, dass man weiß, irgendeiner dieser Namen wird schon sein. Ja.
Jetzt versprichst du, Frank, dass du dir 201 Namen in 15 Minuten merken kannst. Wie soll das gehen? Wie machst du das?
Ich habe es zumindest schon mal geschafft und damit ins Guinness-Buch geschafft. Und da suche ich mir für jeden Namen ein Bild. Das kann gerne jemand sein, den ich eben schon kenne, der so heißt. Oder ein Bild, was ein bisschen ähnlich klingt. Das heißt, bei Thomas wird es die Tomate oder Thomas Müller. Bei Frank vielleicht Frank Elstner oder eine Ranke. Und dann ist wichtig, dass ich dieses Bild wirklich mit dem Menschen, den ich gerade sehe, in der Gedächtnismeisterschaft sind es dann nur Fotos, eben verbinde. Dass ich mir diesen Thomas, der da gerade zu sehen ist, den ich noch nie gesehen habe, mir zusammen vorstelle, eben mit Thomas Müller. Oder wie er in die Tomate hineinbeißt.
Und dein Tipp, Markus, für uns alle, was hilft uns allen? Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung?
Wiederholung hilft auch. Schritt 1, den Namen selber aussprechen. Wenn ich sage, Jan, wie war denn das nochmal, habe ich den Namen selber benutzt und damit schon eine etwas stärkere Verbindung gemacht. Und dann die Wiederholung, ja, die hilft auch, wenn Peter dann wegläuft, den Namen einfach nochmal zu sagen, tschüss Peter, schön, dass ich dich getroffen habe. Mhm. Wenn man sich selber daran erinnert hat, merkt das Gehirn, hey, Moment, das war irgendwie wichtig. Wenn ich den Namen nur gehört habe, aber nicht selber benutzt habe, kriegt das diesen wichtig Haken im Gehirn nicht.
Neurowissenschaftler und Gedächtnistrainer Boris Konrad hier bei uns in Deutschlandfunk Nova, genau wie bei mir, zwei Vornamen als Name, Boris und Konrad. Aber du hast es gemerkt, mit welchen anderen Namen habe ich dich in diesem Interview angeredet? Konntest du dir die alle merken?
Ich musste ja auch noch antworten, ich habe es versucht. Aber ich glaube, du hast mit Bob angefangen, dann war Peter mit dabei, Frank, Markus, Jan war in der Mitte noch. Möglicherweise habe ich einen vergessen, aber ich glaube, das waren es.
Deinen eigenen Namen, Boris Konrad.
Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich meinen Namen vergessen habe. Das hast du gut hingekriegt.
Ich danke dir. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.